Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Text, der uns heute Vormittag begleitet, an diesem Sonntag Misericordias Domini, wo es eigentlich immer um den guten Hirten geht, in allen bisherigen Texten, haben wir jetzt mal einen Text, wo der Hirte nicht vorkommt, weder direkt noch halbwegs indirekt. Ein alter Text, aufgeschrieben im ersten Buch Mose im 16. Kapitel. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun, sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Und der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige ich dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst deinen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Liebe Schwestern und Brüder, es ist vielleicht auffällig gewesen, wenn ich von Sarai und von Abram spreche, wir aber in der Regel von Sarah und Abraham. Aber ersteres waren die ursprünglichen Namen. An einer späteren Stelle hat eine Begegnung mit Gott dazu geführt, dass die Namen der beiden geändert wurden, dass sie sozusagen Segenselemente hinzubekamen. Aber der Einstieg in die Geschichte ist natürlich für damalige Verhältnisse ein ziemlich katastrophaler. Da gibt es ein Ehepaar, die sind schon langjährig verheiratet, Sarai und Abram. Und trotz aller Versuche und Übungen, es kommt nicht zum Nachwuchs. Na ja, gut, heutzutage wird man sagen, ist halt so. Versucht man es mal mit künstlicher Befruchtung. Und wenn es nett ist, kann man ja immer noch ein Kind adoptieren. Aber wenn es nett ist, geht man auch nicht unter. Damals war es schon schwierig. Der eigene Nachwuchs war ungeheuer wichtig, denn das Sozialversicherungssystem wurde ja später erst von Bismarck erfunden. Es brauchte also eine Familie, es brauchte Nachkommen, damit man im Alter auch versorgt war. Und deswegen war sozusagen die Wertschätzung für eine Frau in der Regel immer dran gehängt, wie schnell und wie erfolgreich sie schwanger wird und Kinder gebiert. und Sarai, fühlte sich, wie man so schön sagt, wie eine taube Nuss und hatte auch die Hoffnung aufgegeben, zu diesem Zeitpunkt zumindest. Und sie hatte eine ägyptische Magd, schreibt Luther in seiner Übersetzung. Wenn wir hier von Magd sprechen, ist es eine Sklavin. Eine junge ägyptische Sklavin, die sie sich irgendwo mal wohl gekauft hat oder kaufen ließ, und die hieß Hagar. Und Sarai spricht zu ihrem Mann: Ich habe da, weil ich keine Kinder kriegen kann, eine junge Frau. Wenn du mit ihr ein Kind zeugst, dann hast du den Nachkommen, den du brauchst. Es gab damals tatsächlich eine Möglichkeit, die hieß, nämlich einer Frau ein Kind in den Schoß gebären. Also, man holte sich sozusagen eine Leihmutter und während der Geburt war die Frau, für die die Leihmutter tätig werden sollte, entsprechend nah und anwesend, sodass dann ganz offiziell dieses Kind, das in den Schoß einer Frau geboren wurde, von einer anderen, zu deren Kind wurde. Damit wäre die Erbfolge und wäre auch die Rente abgesichert gewesen. Also, Sarai, Abrahams Frau, macht den Vorschlag: Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Also, dass sie die Mutter wird, durch diesen Brauch. Und Abraham macht das, was gute Ehemänner immer tun, er gehorcht es der Stimme seiner Frau Sarai. Ich betone das jetzt so, auch mit einem Lächeln, weil, wie die Geschichte weitergeht, merkt man ja, wo so absoluter Gehorsam hinführt. Also, Sarai nimmt ihre Magd und gibt sie ihrem Mann. Und sie gibt sie ihm nicht sozusagen als Leihmutter, sondern auch zur Frau. Viel Ehe war damals möglich. Und er ging zu Hagar, die war schwanger. Und als sie nun schwanger war, hat sie den Respekt vor Sarai verloren. Weil sie war ja jetzt auch nicht mehr die einfache Sklavin, mit der man machen konnte, was man wollte, in ihren Augen. Sie war die Gemahlin, die Zweitfrau des Clanchefs Abram und damit hatte sie einen sozialen Aufstieg hinter sich und sie hatte den strategischen Vorteil, dass sie ein Kind unter ihrem Herzen trug, was ihre bisherige Herrin nie konnte. Es beginnt also an diesem Punkt so eine Art Stutenbissigkeit, Zickenkrieg, wie man es modern nennen möchte. Und Sarai wendet sich an ihren Mann. Das Unrecht, das über mich kommt und mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, aber nun, wo sie schwanger ist, wird sie hochmütig. Und ich bin nichts mehr wert. Der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Was habe ich vorhin gesagt? Wenn man bedingungslos auf die Ehefrau hört, kann es auch Ärger geben. Die Sarai setzt sich nicht mit der Hagar auseinander und sagt, hör mal, ich Chefin, sondern sie beschwert sich beim Abraham. Sie beschwert sich auch nicht über die Hagar im Prinzip, sondern sie sagt, du bist schuld. Das können wir ja gerne, ne? Wir fragen ja immer, wer ist schuld? Du bist schuld. Denk mal an den Anfang der Geschichte. Die Sarai hat darunter gelitten, dass sie keine Kinder kriegen konnte. Sie hat den Vorschlag gemacht. Der Abraham gehorchte der Stimme Sarai, so heißt es im zweiten Vers. Und jetzt soll der Herr zwischen ihr und Abraham richten. Also sie überträgt ihren Konflikt mit der Zweitfrau Hagar auf ihren Mann. Und hat er vorher das getan, was sie wollte, schreitet er jetzt auch nicht ein, indem er entweder die Hagar zur Ordnung ruft oder sonst irgendwas macht. Nein, er sagt, naja, das ist deine Sklavin, die gehört dir, habe ich dir mal geschenkt zum Geburtstag sozusagen. Kannst doch mit ihr machen, was du willst. Und Sarai hat sich somit die Rückendeckung vom Chef geholt. Und ganz kurzer Satz, sie demütigte die Hagar so schlimm, dass sie floh. Also das muss schon ordentlich gewesen sein. Und dieses Demütigen sehen wir heute in der Regel als verbale Gewalt. Es kann aber auch andere gewesen sein. Und Hagar flieht. Als Sklavin wäre es für sie schwierig geworden, aber als Zweitfrau war es einfacher. Und sie sitzt an einer Quelle auf dem Weg nach Schur und der Engel Gottes begegnet ihr. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Er kennt sie beim Namen, er kennt sogar ihren Stand wieder, Hagar, Sarais Magd, Sarais Sklavin, und sie sagt, ich bin vor ihr geflohen. Und dann kommt dieser seltsame Rat des Engels, die Stimme Gottes, die sagt, vergess mal deine Überheblichkeit, kehre zurück und stell dich tatsächlich dorthin, wo du hingehörst, nämlich unter die Herrschaft Sarais. Demütige dich unter ihre Hand. Das war im Übrigen auch nicht nur eine Formulierung, sondern tatsächlich war es so, wenn in einem Konflikt jemand sozusagen nachgibt und sagt, ich überlasse dir jetzt die Befehlsgewalt oder du bist jetzt der Chef, so ist er vor ihm niedergekniet, hat die Hand des anderen genommen und auf seinen Kopf gelegt, um zu zeigen, ich demütige dich, mich unter deine Hand. Also mit so einer Botschaft wäre ich als junge Frau, die gerade schwanger ist von einem alten Mann, nicht unbedingt so glücklich. Aber der Engel erzählt ja weiter. Jetzt kommt das, was in dieser Zeit immer mit Reichtum verbunden war. Nämlich, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Diese Verheißung haben Abram und Sarah ja auch bekommen. Du wirst eine Nachkommenschaft haben, so zahlreich wie der Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Und das zu einer Zeit, wo noch lang kein Nachwuchs in Sicht war. Und hier ist jetzt Nachwuchs in Sicht. Hagar ist schwanger. Der Engel sagt auch nicht, ich will eure Nachkommen, Abrams und deinen, sondern deine Nachkommen so mehren. Und siehe, du bist schwanger und du sollst deinem Kind einen bestimmten Namen geben, nämlich Ismael. Das heißt auf Deutsch, der Herr hat dein Elend erhört. Merken wir die sprachliche Nähe Ismael und Israel? Und dann beschreibt der Engel auch noch, wie dieser Nachkomme, wie dieser Ismael sein wird. Ein Mann wie ein Wildesel, störrisch, dickköpfig, herrschsüchtig. Seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Streitsüchtig, auch bereit zur Gewalt. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Hier haben wir jetzt eine Beschreibung eines Menschen im Mutterleib, der dann tatsächlich so werden soll, wo ich als Mutter oder Vater sagen würde, um Gottes Willen. So ein Kind ist ja eher eine Plage als ein Geschenk. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Zusammenhänge. Später wird ja der Isaak geboren, Sarai wird also auch schwanger. Und später werden auch Hagar und Ismael von Abraham vertrieben und fortgeschickt. Ab nach Moab, nicht ab nach Kassel. Da ist eine Urfehde. Die Nachkommen Isaaks, Jakob, Israel und die Nachkommen Ismaels, eben auch mit dieser hitzköpfigen Temperamentsgeschichte, die in der Verheißung drinsteckt, ist tatsächlich so alt. Die Palästinenser heutzutage führen sich auf Ismael zurück. Der Konflikt, der jetzt komischerweise im Oktober wieder eskaliert ist, ist uralt. Und wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, und ausgerechnet der Retter damals, Kyros, der Retter aus Persien, der die babylonische Gefangenschaft Israels beendet hatte, der schickt heute mit seinen Nachfahren Raketen, Marschflugkörper und Drohnen nach Israel. Und interessanterweise, nach einiger offizieller Lesart damals, wie Palästina aufgeteilt wurde 1949, hieß es ja, es wird der Staat Israel gegründet und das Land, das die Palästinenser bekommen, der Staat für die Palästinenser, also für die ismaelitischen Nachfolger, das ist Jordanien. Und Jordanien und Israel waren ja auch längere Zeit im Konflikt. Heute Nacht hat zum Beispiel die jordanische Luftwaffe und Luftabwehr etliches von dem Angriffsmaterial der Iraner abgeschossen. Ist sozusagen dem Stiefbruder zur Seite gesprungen. Ein kleiner Lichtblick in dieser ganzen dunklen Geschichte. Na, freilich kann man sagen, woran lag es denn ursprünglich? Der Erzvater Abraham ist Erzvater für Juden, für Christen, für Muslime, für Araber. Der hat einfach vielleicht zu wenig Kreuz gehabt, zu sagen, nee, sowas machen wir nicht. Vertragt euch gefälligst, keine steht über der anderen, seid Geschwister. Weißt du ja, wie es ist? Ich kenne Stiefgeschwister, die habe ich in der eigenen Familie, die vertragen sich wunderbar. Also es muss nicht immer zum Konflikt kommen, aber es kommt halt auch darauf an, dass ein Erzvater dann sagt, so Freunde, jetzt ist Schluss. Und Abraham hat sich, jetzt sage ich Abraham, aber es war Abraham damals, hat sich in diesem Fall ziemlich aus der Affäre gezogen. Die ganzen Geschichten mit dem Brunnen, die dann noch kommen in der Geschichte, sind eigentlich überflüssig. Obwohl Brunnen nie überflüssig sind in einem Land, das immer Wassermangel hat. Überflüssig allerdings ist die Fortsetzung dieses uralten Geschwisterkonflikts, Stiefgeschwisterkonflikts. Überflüssig oder überfällig ist schon längst eine passende und gute Aufarbeitung des Ganzen. Aber da werden wir noch länger drauf warten. Und gleichzeitig können wir nur eines machen, dass wir beten, dass die Menschen endlich zur Vernunft kommen. Und dass Friede einkehrt dort, wo Hass herrscht. Dass Liebe herrscht, wo jetzt Gewalt getan wird. Wo verstockte und verschlossene Herzen geöffnet werden. Und man sich sieht als das, was man ist. Nicht Jude, nicht Christ, nicht Palästinenser, nicht Muslim, nicht Perser, sondern Kind desselben Gottes. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.